So, es kann losgehen. Nochmal hier guten Abend in den Raum und auch nochmal guten Abend daheim. Zu Beginn möchte ich beten. Jesus, wir feiern den Advent und freuen uns drauf und drüber, dass du einerseits schon gekommen bist, mitten in unsere Welt hinein und dass du wiederkommen wirst. Wir leben davon, dass du wirkst und redest, jetzt, mitten, heute Abend unter uns. Dass du dein heiliger, guter Geist wirken lässt und das dadurch tust, was du vorhast. So sind wir hier und in unsere Wohnzimmer oder war immer zu Hause. Und ich bitte dich darum, dass du genau da dich zeigst, dass du durch deine guten Worte sprichst. Amen. Vor einiger Zeit war ich in Ehningen in der Kinderstunde und hier eine Mitarbeiterin hat ein großes Bilderbuch dabei. Sie erzählt die Weihnachtsgeschichte. Manche Kinder kämpfen so ein bisschen mit der Aufmerksamkeit und dann hier so während dem Erzählen meldet sich halt eins von ihnen. Und hier so zuerst versucht die Mitarbeiterin noch kurz zu ignorieren, aber hier die Wortmeldung ist sehr dringend und deutlich und dann nimmt sie das Kind ran. Und dann meint der kleine Zwerg, das kenne ich schon. Das kenne ich schon, die Weihnachtsgeschichte. Es ist der klassische Tod von jedem Spannungsbogen, den du erzählerisch versuchst aufzubauen. Mit ganz viel Mühe dann nochmal zu sagen, ja, aber jetzt hörst du nochmal zu und guckst, ob ich auch alles richtig erzählt habe. Ja, so. Es ist irgendwie immer wieder der Versuch, auf dieses Phänomen, das kenne ich schon, irgendwie zu reagieren. Und wenn wir dieses Jahr Advent feiern, ist es sicherlich nicht der erste Advent, den du als Christ erlebst. Es sind schon viele Adventszeiten in deinem Leben zu Hause gewesen, durch die du gegangen bist. Und wenn wir dann hier jetzt durchs Jahr noch ein bisschen weiterdenkt an Silvester, dann gibt es auch da so diese Tradition, irgendwie zu Silvester gehört irgendwie dieser Schwarz-Weiß-Film dazu. Kennt ihr den hier? Das Dinner for One. Und wenn du denkst, ah ja, das ist irgendwie so halt ein Traditionsding, es gehört dazu. Und so könnte man auch denken, ah, Advent irgendwie so in dieser Gewohnheit, es steckt auch so ein bisschen in dieser Gefahr drin manchmal, dass es eben dieses Vertraute ist, dieses Innere, das du als Erwachsener nicht so aussprichst wie die Kinder, aber doch manchmal denkst, dieses, das kenne ich schon. Und es bleibt, glaube ich, diese große spannende Geschichte, wie wird Weihnachten, wie wird Advent immer wieder ganz neu in jedem Jahr auf seine eigene Art, an ganz unterschiedliche Punkte, etwas, an dem wir wieder zurückkommen in dieses dankbare Staunen, wie Jesus ist. Und heute Abend mag ich dich in so eine dankbar staunende Situation mit hineinnehmen. Du findest diesen Abschnitt im Lukas-Evangelium im Kapitel 2, in den Verse 25 bis 33. Lukas 2, Verse 25 bis 33. Jetzt könnte man sagen, aber das ist ja nach Weihnachten. Ja, springst nicht schon wieder zu weit vor. Nee, es geht auch um ein Staunen, es geht um ein Erwarten. Nämlich, es hat mit diesem Mann zu tun, der in Jerusalem zu Hause ist. Mit Simeon. Und da heißt es, und siehe, ein Mann war in Jerusalem mit Namen Simeon. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war auf ihm. Und ihm war vom Heiligen Geist geweissagt worden, er sollte den Tod nicht sehen. Er habe denn zuvor den Christus des Herrn gesehen. Und er kam vom Geist erfüllt in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten, um mit ihm zu tun, wie es Brauch ist nach dem Gesetz, da nahm er ihn auf den Arm und lobte Gott und sprach, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, so wie du es gesagt hast. Denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, das Heil, das du bereitet hast, vor allen Völkern, ein Licht zur Erlösung der Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. Und sein Vater und seine Mutter wunderten sich über das, was von ihm gesagt wurde. Nur mal soweit, die Geschichte zwischen denen geht noch ein bisschen weiter, aber einfach mal kurz, um diese Situation festzuhalten. Hier, Josef und Maria tun das, was du definitiv machst, wenn du Teil des Volkes Israel bist. Dein erstes Kind bringst du in den Tempel mit, ich glaube mit 6 Wochen hieß es hier, um dieses Kind Gott zu weihen, um zu sagen, dieser kleine Zwerg gehört dir. Das ist ganz typisch, das ist ganz normal. Und jetzt musst du dir vorstellen, der Tempel in Jerusalem ist ein Riesenbau. Und das sind nicht bloß 2, 3, 4 Leute, sondern eher Hunderte, Massen. Und so bringen diese jungen Eltern ihren kleinen Zwerg an diesen lauten Ort. Und sie haben keine Ahnung, keine Vorahnung von dem, was Gesundheit woanders hier so im Heimlichen, im Stillen schon längst passiert. Ohne ihr Wissen entfaltet sich an diesem Tag ein Ereignis für einen anderen Menschen, das für ihn so lebensverändernd ist. Und nochmal kurz diese Verse lesen, 25 und 26. Und dann Simeon angucken, wer er ist. Und siehe, ein Mensch war in Jerusalem mit Namen Simeon. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war auf ihm. Und ihm war vom Heiligen Geist geweissagt worden, er sollte den Tod nicht sehen. Er habe denn zuvor den Christus des Herrn gesehen. Das ist er. Kurz und knackig, wer er ist. Ein Mann, der mit Gott lebt, der ihm vertraut, der etwas älter ist und durch den Heiligen Geist dieses verrückte Versprechen bekommt, zu sagen, du wirst meinen Trost sehen, den Trost Israels. Kann man sich fragen, warum um alles in der Welt sagt der Heilige Geist zu ihm nicht einfach der Messias? Ja, das ist das, was dahinter steckt, aber das ist eine Erwartung eben auch, dass er der Trost für sein Volk ist. Der Trost für sein Volk. Ein ganz besonderer König, ein Nachkomme von David, Stellvertreter Gottes in gewisser Weise, der seinem Volk Frieden, Recht und Gerechtigkeit bringt. Und so ein bisschen war bei denen auch diese Erwartung mit drin, dass er Israel wieder groß macht. So der alte und kommende US-Präsident, der so diesen Spruch hat, hier Amerika wieder groß zu machen. So war ihre Erwartung, dass dieser König Israel wieder groß macht und sie wieder befreit von den Römern, die ihr Land ja unterdrücken und belagern. Und so sagt Gott zu ihm, eben das so unmissverständlich in diesem Versprechen, du wirst diesen Trost Israels sehen. Und ich stelle mir das vor, wie das mit diesem Mann sein muss. Der hat jetzt ja keine Angabe, wann das ist. Der hat einfach Gottes Versprechen, irgendwann in seinem Leben wird es noch passieren. Und ich frage mich, wie der durch Jerusalem gegangen ist. An manche Tage vielleicht mit einer großen Erwartung. Wo ist er? Läuft er mal heute über den Weg? Vielleicht auch manchmal mit Enttäuschung. Warum eigentlich noch nicht? Was wird aus Gottes Versprechen? Und so ist es wahrscheinlich immer wieder in seinem Kopf, diese Hoffnung, diese Erwartung, dieses Fragen, ist es heute soweit? Das ist mal so Neid zu spüren in sein Denken. Gott, ist es heute soweit, dass ich deinen Trost Israel sehe? Ob erwartet oder unerwartet. Und dann heißt es einfach im Vers 27, und er kam vom Geist geführt in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten, um mit ihm zu tun, wie es Brauch ist nach dem Gesetz, dann wird er plötzlich von Gott auf den Tempelberg gedrängt. Stell dir das vor, das ist ein riesiges Gelände. Der Tempel ist zwar da, aber es hat riesige Vorhöfe, es sind wahnsinnig viele Leute da. Ich stelle mir das vor, wie der Kerl mit Herzklopfen da der Tempelberg hochrennt, so schnell er kann. Herzklopfen, Anspannung, schneller Atem, ganz viele Leute, überall das Gucken. Wo ist er? Habe ich ihn übersehen? Kommt er noch? Und dann plötzlich in diesem Gewusel von Menschen Stell dir das vor, was das für eine Erleichterung sein muss. Was für ein Staunen das sein muss. Diese Gewissheit von Gott, das ist er. Das ist er. Nicht irgendjemand, das ist er. Und was für ein Bild muss es sein, dass dieser hochbetagte Simeon dieses kleine Butzele in der Hand hält und realisiert, wen er hier in der Hand hält. Diese zwei große Hände voll Mensch sind das, worauf er sein Leben gewartet hat in den vergangenen Jahren, wo er diese Hoffnung hineingesetzt hat, das wird er. Dann heißt es in den Verse 28 bis 32 dann eben so hier, dann nahm er ihn, also nimmt Simeon Jesus auf seine Arme, vielleicht voller Staunen, vielleicht halb zittrig vor Aufregung, was passiert hier, tief bewegt und sagt dann, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du es gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Das Heil, das du bereitet hast vor allen Völkern, ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. Stell dir das vor, da steht dieser Mann da und hält diesen kleinen Zwerg in der Hand und es ist sicherlich nicht der erste und vielleicht auch nicht der letzte kleine Zwerg, den er da in Händen hält. Aber dieser heilige Moment, in dem er erkennt, wen er da in der Hand hat. Dieses dankbare Staunen über Jesus, Gott, du bist so gut, du hast dein Versprechen erfüllt, hier und jetzt, ich sehe es mit eigenen Augen, ich darf es in Händen halten und jetzt kann ich in aller Ruhe und Frieden sterben, du weißt, was du mit deinem Volk tust. Das ist es, du weißt, was du mit deinem Volk tust. Und dann gibt es da trotzdem aber noch ein Aber. Es gibt in diesem Text ein dickes, fettes Aber. Aber es gibt einen großen Unterschied zwischen dem, was ein Simeon erwartet und wer das kleine Butzele eigentlich ist. Nochmal, er erwartet einen König, den Gott schickt. Ein König, der Gottes Volk Israel wieder zurück in Gottes Gegenwart führt. Ein König, der voller Ehre herrscht und Israel neue Größe gibt. Ein König, der aber auch ein Licht für die anderen Völker wird. Das ist seine Erwartung. Aber der kleine Kerl ist ja mehr. Der kleine Kerl ist ja mehr als das, was er erwartet. Der hat gar keine Ahnung davon, was der Engel damals hier zu Maria hier bei der Geburtsankündigung gesagt hat. Der hat keine Ahnung von dieser Aussage, dieser kleine Kerl ist Gottes Sohn, Gott selber ist sein Papa. Dass Gott hier selber Mensch wird, zu uns kommt. Davon hat ein Simeon noch keine Ahnung. Er staunt über Gottes riesiges Wunder, zu Recht. Mit dieser Erwartung der Messias kommt, der König. Aber er hat noch keine Ahnung davon, dass dieses kleine, zwei Hände großes Bündele Mensch, dass es Gottes Sohn ist. Und eigentlich haben damit wir nochmal nicht nur ein bisschen, sondern ein Vielfaches mehr an Grund zu staunen, wer dieser kleine Kerl in Simeons Händen ist. Verstehe mich richtig. Seine Erwartung wird in gewisser Weise erfüllt und doch nochmal bei weitem übertroffen. Dass wir durch diesen kleinen Kerl Gott als einen Vater kennenlernen. Damit wir durch ihn Gottes Liebe verstehen und begreifen. Damit Karfreitag werden kann, er sein Leben für uns gibt. Damit Ostern werden kann und Gott ihn wieder vom Tod auferweckt. Dass es dann heißen kann, im Tod ist die Macht genommen. Von all dem hatten Simeon noch keine Ahnung. Du und ich heute schon. Wir haben noch eindeutig mehr Grund zu staunen über Jesus als er damals. Was Gott hier tut, diejenigen von euch, die die eigene Enkel schon auf dem Arm hatten, die so Butzele von Bekannte auf dem Arm hatten oder aus der Gemeinde von jemandem zu sehen, hey, was für ein Wunder ist da los, dass Gott selber so wird, so hilfsbedürftig. Windel, super, super hilfsbedürftig, mit allem, was dazugehört. Die große Frage bleibt, wie kommen wir zurück in so ein dankbares Staunen, das ja eben noch viel mehr Grund hat als ein Simeon. Manchmal helfen Bibeltexte auf eine ganz besondere Art und Weise. Bibeltexte wie in Philipper 2, da heißt es, von göttlicher Gestalt war er, aber er hielt nicht daran fest, Gott gleich zu sein, so wie ein Dieb an seiner Beute festhält, sondern er legte die göttliche Gestalt ab und nahm die eines Knechtes an. Er wurde in allem den Menschen gleich, in jeder Hinsicht war er wie ein Mensch. Manchmal führt dieses Staunen sehr konkret über Bibeltexte zurück, sich da reinzuknien und zu sehen, was da passiert. Was für ein Kategoriewechsel das ist. Vom Platz beim Vater zum Mensch und zum Diener. Das macht Gott, das steckt in diesem kleinen Kind drin. Vielleicht sind es manchmal Leute, die diese Ereignisse in Bücher beschreiben. Ich erzähle das immer wieder, weil es eins meiner Lieblingsbücher ist, hier vom hier letztes Jahr verstorbenen Timothy Keller, der das beschreibt hier. Das deutsche Buch heißt Stille Nacht, Heilige Nacht und im Englischen, im Original heißt es übersetzt eigentlich Verstecktes Weihnachten. Und er sagt, was steckt hinterm Fest? Und dann tut es manchmal gut, so Leute zu haben wie ihn, die einem das irgendwie eben nochmal beschreiben und mich mit ins Staunen nehmen, wer Jesus ist. Und manchmal brauchen wir Lieder dazu, die uns richtig gut tun. Die dabei helfen, so dankbar in dieses Staunen über Jesus zu kommen. So wie damals ein Simeon mit diesem kleinen Kerl oder einige Wochen zuvor die Hirte auf dem Feld, die diesen kleinen Jesus treffen und sagen, ich schaue dich voll Freude an und ich will gar nicht wieder weg müssen, sondern einfach an deiner Krippe stehen, staunen, dankbar sein, begreifen, dass du Gottes Sohn bist, dass diese zwei Handvoll Mensch Gottes Sohns ist. Und in der Sprache, die Paul Gerhardt nachher dazu nimmt, drückt er es ja so aus, ich stehe an deiner Krippe hier, Jesus, du mein Leben. Ich stehe an deiner Krippe hier, Jesus, du mein Leben. Ich komme, bring und schenke dir, was du mir hast gegeben. An der Strophe heißt, ich sehe dich mit Freuden an. Und ich kann mich nicht satt sehen. Und weil ich nun nichts weiter kann, bleib ich anbetend stehen. Oh, dass mein Sinn ein Abgrund wär und meine Seele ein weites Meer, dass ich dich möchte fassen, dass ich die Kapazität hab, zu begreifen, wer du bist. Staunen über Jesus. Wer kommt da zu uns? Wir haben mehr Grund als ein Simeon. Und es übersteigt jegliche Größe, die wir uns vorstellen können. Welcher primäre, zuerst stärkste Weg für dich ist, oder viele vielleicht in Kombination, das wünsche ich dir in diesen Tagen, wenn wir nicht mehr mal eine Woche Weihnachten haben. Wenn jetzt dann bald die vierte Kerze angeht, und dieses Ankommen feiern und über den staunen, der da kommt, als ein kleines Butzele, der doch so viel mehr ist, als wir überhaupt erwarten können. und da sich neu drüber zu freuen, neu zu staunen über diese althergebrachte Wahrheit und Wirklichkeit. Der Sohn Gottes kommt zu uns. Was für ein Geschenk. Denn, so heißt es in Vers 30, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Das Heil, das du bereitet hast vor allen Völkern. Ein Licht zur Erleuchtung der Heiden, nicht Juden wie du und ich. Und zum Preis deines Volkes Israel. Ich möchte mit uns beten. Guter Herr Jesus, dass du dich so klein machst, dass du Mensch wirst, der Gott, der zu Rechten des Vaters saß, durch den die ganze Schöpfung gemacht worden ist, durch dessen Kraft das Universum an seinen Platz gestellt worden ist. Du kommst zu uns. Du kommst zu uns, du wirst Mensch, du machst dich so greifbar für uns, du tust alles für uns am Kreuz, du bist auferstanden, du bist der am Tod die Macht genommen hat, du bist es, der es möglich macht, dass wir wieder Teil von Gottes Familie sein können. Jesus, ich möchte dir dafür danken und bitten, dass dieses Wunder nie gewöhnlich wird und immer wieder neu die eigenen Gedanken übersteigt und das Herz voll werden lässt vor Freude darüber, wer du bist und wie du zu uns bist. Hab Dank dafür. Amen.